Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus folgten die Massenproteste gegen die Regierung. Nun hat der russische Präsident Putin der Regierung Lukaschenko auch militärische Hilfe zugesichert. Über die Lage im Land gleich mehr. 46 mit Corona infizierte deutsche Urlauber, die sich bei ihrer Rückreise in Bayern haben testen lassen, konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Was ist da los? Dazu ein Gespräch mit unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke. Sollen Rückkehrer aus Risikogebieten den Corona-Test mitbezahlen? Darüber wird weiter diskutiert. Das wird dann auch Thema bei uns sein. Der im vergangenen Monat vor Mauritius aufgelaufene Frachter ist nun auseinandergebrochen. Die Bergung des Wracks gestaltet sich sehr kompliziert. Auch dazu ausführlich bei uns. Bevor wir dann auf die Sportereignisse schauen, Formel-1-Weltmeister Hamilton hat den großen Preis von Spanien gewonnen. Darüber berichten wir dann unter anderem. Um die Probleme beim Brexit geht es dann in unserem Hintergrund ab 6:40, genauer um die Verhandlungsmasse Fisch. Massendemonstrationen in Belarus gegen die Regierung. Seit der umstrittenen Präsidentenwahl hat es einige davon gegeben. Nun hat erstmals auch Präsident Lukaschenko seine Anhänger mobilisiert. Mehrere tausend Menschen versammelten sich in der Hauptstadt Minsk. Aber auch die Regierungsgegner waren wieder präsent. Die Opposition spricht von der bislang größten Kundgebung gegen Lukaschenko, die da heute abgelaufen ist. Der Präsident lässt sich davon allerdings wenig beeindrucken. Tilko Kries ist unser Beobachter. Lukaschenko will weiter um seine Macht kämpfen. Das hat er heute klar und deutlich noch einmal demonstriert.
Alexander Lukaschenko ist heute unangekündigt bei einer staatlich organisierten Demonstration zu seiner Unterstützung aufgetreten. Die Menge aus einigen tausend Menschen feierte ihn, jubelte ihm zu. Sie riefen Danke und für Lukaschenko. Der Präsident ging mit keinem Wort darauf ein, einen von Oppositionellen geforderten Dialog zu beginnen. Neuwahlen lehnte er ab. Stattdessen zeichnete er das Bild eines Landes, das sich in akuter Gefahr befinde, der Gefahr einer Invasion. Schauen Sie aus dem Fenster. Panzer, Flugzeuge heben ab, 15 Minuten vor unseren Grenzen. NATO-Truppen lärmen mit ihren Ketten an unseren Toren. Es läuft die Aufrüstung militärischer Kräfte an den westlichen Grenzen unseres Landes. Anders als noch kurz vor der Wahl, als er eine Einmischung Moskaus beklagte, spielte Russland in seiner Rede heute keine Rolle mehr. Wir haben keine Unterstützer. Alle wollen, dass wir knien. Das werden wir nicht. Aber ich bin Realist. Hören Sie, Sie werden uns kein ruhiges Leben gönnen. Selbst wenn Sie sich ein wenig beruhigen, kommen Sie nach einer Weile wieder wie Ratten aus Ihren Löchern. Sie werden schon von Fremden gesteuert, von Puppenspielern. Lukaschenko erinnerte an die 90er Jahre und daran, wie ärmlich die soziale Lage für viele Menschen damals gewesen sei. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Unzulänglichkeiten haben wir gemeinsam unser Land eine Schönheit aufgebaut. Wenn das jemand hergeben will, werde ich das ihnen nicht erlauben, selbst wenn ich tot bin. Vor Beginn der Kundgebung hatte es Berichte gegeben, denen zufolge Teilnehmer aus verschiedenen Städten des Landes nach Minsk gefahren worden waren. Sie seien, weil ökonomisch abhängig vom Staat, zur Teilnahme genötigt worden. Der Verlauf der Veranstaltung legt jedoch nahe, dass hier auch eine Gesellschaftsgruppe repräsentiert war, die Lukaschenko und seine Politik unverändert unterstützt. Gegenteilig stellte sich in den folgenden Nachmittagsstunden die Situation in einer ganzen Reihe von belarussischen Städten dar und in der Hauptstadt, einige Kilometer Luftlinie entfernt von der Pro-Lukaschenko-Demo, rund um den Obelisken Heldenstadt Minsk, einem Denkmal in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Dorthin hatten Oppositionelle aufgerufen zu kommen. Luftbilder zeigen deutlich, dass diese Demonstration sehr viel mehr Menschen anzog. Schätzungen reichen von mehreren 10.000 bis mehr als 200.000 Teilnehmern. Die größte politische Kundgebung seit Jahrzehnten. Viele Menschen trugen weiß-rote Kleidung oder Fahnen. Diese alte Fahne war Staatssymbol, bis Lukaschenko eine andere eingeführt hatte. Es gab keine große Bühne, keine zentrale Organisation. Maria Kalesnikava wurde bejubelt. Sie ist Mitstreiterin der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja. Unsere Hauptforderung: der ehemalige Präsident muss zurücktreten. Ich wende mich an alle Arbeiter in den Fabriken, den Angestellten in Staatsmedien, an Beamte, Funktionäre, Diplomaten und alle, die in den Sicherheitsdiensten arbeiten. Das ist ihre letzte Chance. Überwinden Sie Ihre Angst, wie wir es getan haben. Schauen Sie, wie viele wir sind. Überwinden Sie Ihre Angst und schließen Sie sich uns an. Wir unterstützen Sie. Wir sind bei Ihnen. Am Nachmittag teilte die belarussische staatliche Nachrichtenagentur Belta mit, Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin hätten nach gestern auch heute ein Telefonat geführt. Aus den Mitteilungen in Minsk und in Moskau von beiden Tagen lässt sich herauslesen, dass Russland Lukaschenko nicht namentlich beispringt und eine Hilfe, welcher Art sie auch sein mag, von einer äußeren Bedrohung abhängig macht. Zur Stunde bewegen sich in Minsk die Demonstranten in Richtung Innenstadt. Soweit zu beurteilen, gibt es keine Festnahmen.
Tilko Gries berichtete über die Lage in Belarus. Russlands Präsident Putin kritisiert den Druck, der von außen auf Belarus ausgeübt werde. Vorgestern hat die EU Sanktionen gegen Verantwortliche in Belarus beschlossen, die an Manipulationen der Präsidentenwahl beteiligt waren. Dazu hat sich heute der deutsche Außenminister zu Wort gemeldet. Kai Clement.
Die EU habe Geschlossenheit demonstriert, so sieht es Außenminister Heiko Maas. Per Kurznachrichtendienst Twitter teilt der SPD-Politiker am Spätnachmittag mit, die Gemeinschaft habe klargestellt, dass man das Wahlergebnis so nicht anerkenne. Und alle Mitgliedstaaten seien sich einig, neue Sanktionen auf den Weg zu bringen. Zuvor hatte der Außenminister der Zeitung Bild am Sonntag gesagt, man wolle damit gezielt einzelne Verantwortliche bestrafen, Menschen, die nachweislich an den Wahlmanipulationen und der Gewalt gegen Demonstranten beteiligt waren. Es gehe nicht um Wirtschaftssanktionen, die vor allem die Bevölkerung treffen würden. Grünen-Chef Robert Habeck sagte im ARD-Sommerinterview, solche Sanktionen seien zwar richtig, reichten aber alleine nicht. Die Bundesregierung und die EU-Kommission sollten direkte Gespräche mit den Demonstranten aufnehmen. Lukaschenko sei nicht gewählt worden, er sei also auch nicht mehr der Repräsentant des Landes. Daher müsse man deutlich machen, dass man ihn nicht mehr akzeptiere und Neuwahlen wolle.
Reaktionen auf die Entwicklungen in Belarus. Kai Clement war das. Die Corona-Testpanne in Bayern. Da gibt es neue Zahlen aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Demnach konnten 46 mit Corona infizierte deutsche Urlauber, die sich bei ihrer Rückreise in Bayern haben testen lassen, noch nicht ermittelt werden. Weitere wurden nicht erreicht. Das heißt, sie wissen auch noch nichts von ihrer Infektion mit dem Virus. In Bayern gibt es zum freiwilligen Testangebot für alle Bürgerinnen und Bürger bereits seit Anfang August ja auch die vom Bund beschlossene Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Die Bayern testen also relativ umfangreich. Diskutiert wird nun über diese Panne, die da passiert ist. Michael Watzke ist unser Korrespondent in München, uns jetzt von dort zugeschaltet. Und Herr Watzke, am Mittwoch noch ist die Sache bekannt geworden. Bis zum nächsten Tag hieß es, sollte eigentlich jeder der positiv Getesteten sein Ergebnis bekommen. So hatte es also die Staatsregierung erklärt. Aber diese und weitere selbstgesetzten Deadlines sind verstrichen. Nun diese Daten. Wie erklärt die Gesundheitsministerin, dass 46 Infizierte immer noch nicht ausgemacht werden konnten?
Sie erklärt es in dürren Worten in einer Pressemitteilung damit, dass einfach zu diesen Infizierten und deren Proben keine passenden Kontaktdaten ermittelt werden konnten. Hinter den Kulissen hört man, dass in den letzten Tagen sowohl im Ministerium als auch im zuständigen Landesamt für Gesundheit ein ziemliches Chaos herrschte. Mehr als 100 Mitarbeiter versuchten dort, Zehntausende von Kontaktzetteln den entsprechenden Proben zuzuordnen. Das war ein riesiges Zettelchaos, bei dem mancher den Durchblick verlor und es dauerte Tage, bis man zumindest die meisten Proben, etwas über 900, auch zuordnen konnte. Aber bei 46 ist das nicht gelungen. Das ist peinlich, denn da liegt die Verantwortung eindeutig beim Ministerium. Und dann gibt es noch 59 zusätzliche Infizierte, die man bis jetzt nicht erreichen konnte. Dafür kann man dem Ministerium aus meiner Sicht nur bedingt die Verantwortung geben, denn da liegt es teilweise auch daran, dass die Infizierten einfach nicht erreichbar waren, möglicherweise auch selbst die falschen Kontaktdaten angegeben haben. Wie auch immer, 100 Menschen sind nachweislich mit Corona infiziert, leben irgendwo in Deutschland und wissen nichts davon, ahnen möglicherweise auch noch nichts davon und haben weitere angesteckt. Das hätte nicht passieren dürfen.
Und diese 46 mit Corona Infizierten, Sie sagen, die Kontaktdaten konnten nicht ermittelt werden. Da können wir vielleicht kurz noch mal nachfragen. Wissen Sie oder gibt es Informationen darüber, ob da weiter gefahndet werden soll oder ist die Sache jetzt gelaufen?
Ja, die Polizei in Bayern soll da sogar mithelfen. Man versucht alles, um auch die letzten nicht identifizierten Infizierten zu finden, um sie zu informieren. Wobei man sagen muss, je länger das dauert, desto weniger Sinn hat es. Denn es ist einfach so, dass nach 2 Wochen das Virus ja dann normalerweise auch nicht mehr ansteckend ist. Das heißt, wenn man sie bis dahin nicht informiert hat, muss man es dann eigentlich auch nicht mehr tun. Aber momentan versucht man noch auf allen möglichen Wegen und erkennungsdienstlich diese Infizierten auch zu identifizieren.
Und Sie haben es ja auch schon gesagt, das Ganze dauert jetzt schon einige Tage und angekündigt war, das würde ganz schnell gehen. Ist das auch der Grund, was Sie da gerade beschrieben haben, warum es so lange gedauert hat?
Ja, das ist der Grund. Man hat das Personal im Landesamt für Gesundheit nochmal aufgestockt, um diese Arbeiten leisten zu können. Und man hat daraus gelernt, das darf so nicht mehr passieren, dass tatsächlich an den Autobahnraststätten Menschen, Ehrenamtliche, die da sicherlich nichts dafür können, aber dass die teilweise mit Zetteln oder mit Excel-Tabellen in diese riesige Anzahl von Tests, es sind ja über 120.000 Tests, die da gemacht wurden, versucht haben, eine Ordnung hineinzubringen, die man so nicht herstellen kann. Das gehört in professionelle Hände, Menschen, die mit Handhelds oder mit anderer Infrastruktur dann QR-Codes den entsprechenden Proben zuordnen können, damit man das auch auf schnellem und sicherem Wege zuordnen und die Infizierten oder Nicht-Infizierten informieren kann.
Also das heißt, da soll sich auch was ändern.
Das hat sich schon geändert. Die meisten der entsprechenden Stellen, an denen geprobt wird, ob das Flughäfen, Bahnhöfe oder eben Autobahnen sind, sind mittlerweile in der Hand von privaten Firmen und Laboren, die das organisieren.
Wie reagiert die Opposition jetzt in Bayern?
Natürlich heftig. Das ist eine Chance für die Opposition, den selbsternannten Musterschüler Markus Söder zu kritisieren. Eine heftige Stimme kommt beispielsweise von Horst Arnold, dem SPD-Fraktionsführer im Bayerischen Landtag.
Da sieht man gewissermaßen auch die Planlosigkeit, die bei der Staatsregierung vorherrscht. Denn die Übersicht über die Problematik, die war ja offensichtlich nicht da.
Man muss aber auch sagen, Bayern hat eben diese Tests hoppladihopp aus dem Boden gestampft. Immerhin, viele andere Bundesländer, Grenzbundesländer haben das gar nicht erst versucht. Und da ist dann zum Beispiel auch, da setzt die Kritik an, die Grünen-Chef Habeck an der Bundesregierung geäußert hat. Er hat gesagt, man hätte eigentlich schon Anfang der Sommerferien bedenken müssen, dass da Urlaubsheimkehrer möglicherweise infiziert sind. Mhm. Das ist eine Kritik, die er an der gesamten Bundesregierung übt. Ich denke zu Recht, denn man muss sagen, wenn man sich die Zahlen aus Bayern anschaut, ich habe es schon gesagt, 120.000 Tests etwa und 1.800 positiv getestete. Das heißt, das sind fast 1,5% der Proben sind positiv. Das ist eine Menge, das ist eine hohe Zahl. Und da muss man sagen, überall dort, wo nicht getestet wurde, und das war in den meisten anderen Bundesländern so, da sind viele eingereist, ohne dass man es weiß.
Michael Watzke über den Stand bei der Corona-Testpanne und die Diskussion darüber. Danke Ihnen. Ja, und die Debatte um Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und die Frage, wer sie bezahlt, auch die geht weiter. Berlins regierender Bürgermeister Müller, SPD, würde die Urlauber gerne an den Kosten beteiligen. Sie würden das Risiko bewusst eingehen, die Allgemeinheit gefährden, begründete er in der Bild am Sonntag. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Schmidt-Matern blickt auf das Wochenende zurück, fasst Debatten und Faktenlage zusammen.
Über 200.000 Menschen haben sich in Deutschland seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert. Manche leiden auch nach der akuten Phase weiter unter Atemnot, Sprachstörungen oder Gedächtnisverlust. Und so warnen trotz Sommerlaune und Reiselust im ganzen Land immer mehr Experten davor, das Problem auf die leichte Schulter zu nehmen.
Entscheidend ist, dass wir keine Dynamik bekommen, die uns entgleitet. Also steigende Infektionszahlen bis hierhin. Damit war auch ein Stück zu rechnen mit den Lockerungen. Aber jetzt ist eben wichtig, und das ist egal, ob im Urlaub oder eben in Deutschland, auf der Arbeit, in der Familie, dass wir weiter aufeinander aufpassen. Und wenn wir das beherzigen, dann kommen wir da jetzt auch gut weiter durch.
Meint Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ARD-Fernsehen. Der CDU-Politiker muss sich allerdings auch kritische Fragen gefallen lassen, denn die neue Reisewarnung der Bundesregierung für fast ganz Spanien ist in erster Linie für die Spanier ein Desaster. Zwar fürchtet auch die deutsche Reiseindustrie neue Einbußen, doch die Tourismusverbände geben sich erst einmal gelassen. Norbert Fiebig ist Präsident des Deutschen Reiseverbandes.
Ich persönlich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Urlauber ihren Urlaub zu Ende verbringen will und dann planmäßig den Flug wieder nach Hause nehmen wird.
Um sich dann am Flughafen oder an der Grenze in die Schlange zu stellen für einen Corona-Test. Seit einer Woche ist der Abstrich für alle Reiserückkehrer verpflichtend, logistisch und finanziell ein immens großer Aufwand. Allein auf den Balearen halten sich derzeit rund 30.000 deutsche Pauschalurlauber auf. Dass sie alle einen kostenlosen Corona-Test erhalten, findet der Gesundheitsminister vollkommen richtig.
Das Testen darf in keiner Konstellation aus meiner Sicht eine soziale Frage werden. Ich verstehe gut diesen Impuls. Der ist so wie, wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten. Aber ich finde, das ist kein gutes Prinzip in dieser Pandemie.
Vor allem aber geht es der Bundesregierung darum, den Überblick zu behalten.
Tests, die was kosten, die versucht man zu vermeiden. Wir sollten ein Interesse daran haben, dass viele sie auch machen.
Dieses Argument weist der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle zurück. Unserem Hauptstadtstudio sagte er am Mittag während seiner Zugfahrt:
Wer jetzt noch nach Mallorca oder in andere Risikogebiete reist, der sollte für die Kosten des Corona-Tests selbst aufkommen müssen. Es kann nicht sein, dass für ein solches Risikoverhalten am Ende die Allgemeinheit bezahlen muss.
Das meint auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten sich an den Kosten für den Test zumindest beteiligen, fordert der SPD-Politiker. Schließlich gehen sie bewusst ein Risiko ein und gefährden die Allgemeinheit, betont Müller in der Bild am Sonntag. Als Regierungschef einer Großstadt steht der Sozialdemokrat besonders unter Druck. Der von Restaurants und Kneipen geprägte Bezirk Berlin-Mitte verzeichnet bundesweit die zweithöchste Zahl an Corona-Infektionen. Von einer regelrechten Ballermann-Atmosphäre ist dort die Rede. Die zunehmende Ignoranz einiger Bevölkerungsgruppen verärgert auch den Bundesgesundheitsminister.
Das ist jetzt keine Zeit für Egoismus und die, die keine Maske tragen wollen zum Beispiel. Ich habe heute in verschiedenen Veranstaltungen das wieder erlebt, dass einige sagen, ich will das nicht mehr. Das verstehe ich gut, aber es geht halt nicht nur um einen selbst, es geht auch um den Schutz der anderen.
Unterstützung erhält Jens Spahn aus dem Bundestag. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus fordert mehr Druck auf die Veranstalter von Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen. Die Demonstrationsfreiheit sei zwar ein wichtiges Rechtsgut, so zitiert das Handelsblatt aus einem internen Schreiben von Brinkhaus an seine Fraktion. Die Hygienekonzepte müssten aber stärker überwacht werden.
Die Informationen von Barbara Schmidt-Matern. Illegales Glücksspiel, Geldwäsche, Steuerhinterziehungen. Die nordrhein-westfälische Polizei ist in der vergangenen Nacht unterwegs gewesen, hat in mehreren Ruhrgebietsstädten Shisha-Bars, Wettbüros und Spielhallen kontrolliert. Razzien im Zuge der Bekämpfung der Clankriminalität, der die nordrhein-westfälische Landesregierung massiv etwas entgegensetzen will. Morgen wird sie zur Lage neue Zahlen vorlegen. Michaela Rensing berichtet über den jüngsten Schlag gegen die Clans.
Ein Raum mit illegalen Spielautomaten und Tischen, der Zugang gut getarnt hinter einem Spind versteckt. Hört sich an wie ein Krimi, ist aber Realität. Denn genau solch einen Hinterraum hat die Polizei in einem Internetcafé in Essen entdeckt. In der Stadt lag auch der Schwerpunkt der Großrazzia in der vergangenen Nacht. Der Essener Polizeipräsident vermutet, dass das Glücksspiel ein wichtiges Standbein krimineller Clans ist. Sozusagen als Grundlage für Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Erpressung. Am Ende wurden allein in Essen illegale Spielgeräte aus 5 Objekten abtransportiert. In Duisburg entdeckten die Beamten eine vermutlich illegale Spielhalle mit 17 Geldspielautomaten, aufgestellt in einer vermeintlichen Teestube. Die Kontrollen starteten gleichzeitig um 21 Uhr unter anderem in Bochum, Herne, Witten, Gelsenkirchen und Wuppertal. Die Polizei schätzt, dass es mehr als 100 Clans in NRW gibt. Und denen will NRW-Innenminister Reul nach eigener Aussage das Leben schwer machen. Reul besuchte einen der Einsatzorte und sagte, es gehe darum, denen, die Städte unsicher machen, zu zeigen, hier gelte nicht das Recht der Familien, sondern das Recht des Staates.
Michaela Rensing über die Razzien gegen Clankriminalität. Und wir blicken in den Indischen Ozean. Ein Großteil des geladenen Treibstoffs konnte noch aus dem vom Mauritius aufgelaufenen Frachter rausgepumpt werden. Das ist die gute Nachricht, aber das ist die schlechte. Ein kleiner Teil floss dennoch und trotz des intensiven Kampfs der Bergungsteams ins Meer. Das ausgelaufene Schweröl bedroht nun die angrenzenden Naturschutzgebiete im Indischen Ozean. Jana Gent beobachtet die Entwicklung. Der Tanker ist gestern auseinandergebrochen. Das wurde nun auch offiziell bestätigt.
Das, was die Wissenschaftler erwartet hatten, ist eingetreten. Der Frachter, aus dem mindestens 1000 Tonnen Öl ausgelaufen waren, ist in zwei Teile gebrochen. Das haben die Behörden auf Mauritius bestätigt. Die Risse in der Mitte der Schiffswand waren von Tag zu Tag tiefer geworden. Laut dem Umweltministerium ist dabei nur noch wenig Treibstoff aus dem Frachter geströmt. Wie viel genau, ist aber unklar. Schlepperboote begannen den Angaben zufolge direkt nach dem Auseinanderbrechen damit, die beiden Teile zu sichern. Beide sind jeweils gut 150 Meter lang. Laut Alain Dunard vom Schifffahrtministerium ist geplant, den vorderen Teil mindestens 1000 Kilometer von der Küste entfernt zu versenken. Der hintere Teil soll vorerst dort verbleiben, wo das Schiff vor gut 3 Wochen auf Grund lief. Unter Hochdruck hatten Helfer bis zuletzt fast das komplette Öl und den Diesel abgepumpt, die noch an Bord waren. Damit ist nach Angaben von Ministerpräsident Pravind Jagnah das Schlimmste verhindert worden. Dennoch spricht die Regierung in Mauritius vom größten ökologischen Desaster, das das Urlaubsparadies je erlebt hat. Seit mehr als einer Woche sind tausende Menschen täglich im Einsatz, um die Strände und das Wasser zu reinigen. Umweltschützer befürchten enorme Schäden an den Korallenriffs und für viele Tierarten. Die Regierung steht deshalb nach wie vor unter Druck, weil sie erklären muss, warum nicht früher gehandelt wurde.
Die Bergung der Wrackteile also kompliziert. Jana Gent über die Ölkatastrophe vor Mauritius. Das Rettungsschiff Sea-Watch 4 ist wieder unterwegs. Es wird überwiegend von der evangelischen Kirche finanziert und ist derzeit das einzige zivile Schiff im Mittelmeer. Immer wieder beklagen sich dort arbeitende Nichtregierungsorganisationen ja darüber, dass sie von italienischen oder maltesischen Behörden behindert würden. Nun also ist die Sea-Watch wieder im Einsatz. Von Spanien aus ist sie in die internationalen Gewässer vor Libyen aufgebrochen. Franka Welz hat das verfolgt.
Bis kurz vor dem Auslaufen ging es geschäftig zu auf der Sea-Watch 4, einem 60 Meter langen und über 1000 Tonnen schweren Koloss von Schiff, das seit Monaten in der Werft von Burriana in Südspanien festlag. Letzte Umbau- und Deckarbeiten am einstigen Forschungsschiff, aufräumen, Ladung festzurren, die Treibstoff- und Wasservorräte auffüllen und immer wieder Sicherheits- und andere Übungen.
Ich komme jetzt gerade von einem Schnellboottraining zurück, wo wir das klassische Leute aus dem Wasser ziehen und auch Leute aus Bootenbergen geübt haben. Also ich habe jetzt gerade 2 Stunden lang Leute aus dem Wasser gezogen. Das war ganz schön anstrengend.
Erzählt Chris Grodotsky, der Medienkoordinator von Sea-Watch, als ich ihn über Skype an Bord des Schiffs erreiche. Neben Mitgliedern der Organisation Sea-Watch sind auch Vertreter von Ärzte ohne Grenzen an Bord. Sie übernehmen die medizinische Versorgung der Geretteten im Einsatzgebiet in internationalen Gewässern vor Libyen. Es ist eine besondere Mission, denn zum ersten Mal wird zivile Seenotrettung von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis getragen. Über 550 Partner unterstützen United for Rescue aktuell, darunter etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund und eben die Evangelische Kirche in Deutschland. Gerade ihr Engagement setze ein wichtiges Zeichen, meint Chris Grodotsky von Sea-Watch.
Weil eben mit diesem Schiff die Nächstenliebe, die sonst gerne von der Kanzel herunter gepredigt wird, ganz praktisch in die Tat umgesetzt wird. Mit diesem Schiff stellt sich die Kirche, glaube ich, auch in eine Linie einer politischen Nächstenliebe, die auch eine politische Ansage auch macht und sagt, auch ihr in der Politik könnt nicht alles mit Menschen machen, was ihr wollt. Auch da gilt das Gebot der Nächstenliebe.
Dass sich so unterschiedliche Akteure gemeinsam hinter ein Projekt stellen, zeigt zudem für Gerald Knaus, Migrationsforscher und Architekt des Flüchtlingspaktes mit der Türkei,
dass es in Deutschland im Gegensatz zu sehr vielen anderen Ländern in Europa immer noch eine sehr breite Unterstützung in der Zivilgesellschaft, in der Bevölkerung, unter gewählten Bürgermeistern aller Parteien und eben auch in den Kirchen gibt, die sagt, angesichts der Toten im Mittelmeer und der unwürdigen Diskussion über Seenotrettung muss man aktiv werden.
Und das sei ein Zeichen,
dass es in Deutschland vielleicht sogar möglich wäre, alleine zu handeln oder mit einer kleinen Gruppe von anderen Staaten und trotzdem als Politiker die Unterstützung in der Gesellschaft zu behalten.
Bisher sträubt sich allerdings der für Migrations- und Flüchtlingsfragen zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU gegen das, was er Alleingänge nennt. Ihn treibt offenbar die Angst davor, falsche Anreize, wie es im Politikerdeutsch so gerne heißt, zu setzen und Menschenmassen zur Flucht nach Europa zu animieren. Für Migrationsforscher Gerald Knaus ist das ein Scheinargument, das zudem nicht von den absoluten Zahlen gestützt werde. Bis Ende Juli seien etwa gerade einmal gut 40.000 Menschen aus dem Nahen Osten und aus dem gesamten afrikanischen Kontinent nach Spanien, Malta, Italien, Zypern und Griechenland gekommen. 40.000 in 7 Monaten, das sei unglaublich wenig, so Knaus.
Und das Versagen der Europäischen Union liegt eben auch darin, dass trotz der Tatsache, dass so wenig Menschen kommen, das Fehlen einer glaubwürdigen Politik jetzt sichtbarer wird als je zuvor, denn von den Zahlen ist niemand überfordert.
Und wenn der Präsident der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, Volker Jung, an die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in Europa appelliert:
Sorgen Sie für sichere Fluchtmöglichkeiten und Wege, damit Seenotrettung erst gar nicht nötig ist.
Dann zeigt das, die Kirche will die Politik in der Flüchtlingsfrage offenbar nicht so schnell vom Haken lassen.
Die Seenotrettung mit kirchlichem Segen. Die Sea-Watch 4 ist von Spanien aus in die internationalen Gewässer von vor Libyen aufgebrochen, Franka Welz berichtete. 18.34 Uhr haben wir und wir blicken auf den Sport. Und damit, wie angekündigt, die Formel 1. Die hat heute in Barcelona ihr 6. Saisonrennen ausgetragen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Hat Mercedes erneut so dominiert wie bisher in der Saison?
Ja, das haben sie zumindest Lewis Hamilton, nachdem er am vergangenen Wochenende ja nur Zweiter hinter Red Bull-Pilot Max Verstappen geworden ist, hat er heute von der Pole-Position weg das Rennen immer angeführt und gewonnen. Jens Gedeon.
4. Saisonerfolg für den WM-Spitzenreiter. Der 88. Sieg in der Karriere des Lewis Hamilton war nie gefährdet. Der Mercedes-Pilot hat das Rennen im heißen Barcelona vom Start weg dominiert. Platz 2 ging an Max Verstappen, den WM-Zweiten im Red Bull. Dritter wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel präsentierte sich leicht verbessert, als 11. gestartet, am Ende immerhin als 7. über die Ziellinie gefahren. Der Vierfach-Weltmeister hat damit das Beste aus der weiter angespannten Situation bei Ferrari gemacht. In der WM-Gesamtwertung ist Vettel allerdings nur 11. Nächste Station der Formel 1 ist in 2 Wochen Spa-Francorchamps in Belgien.
Vor ziemlich genau 20 Jahren wurde der Lausitzring offiziell eröffnet. Das Rennen der deutschen Tourenwagenmeisterschaft heute wäre also eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen zu feiern. Das geht wegen Corona natürlich nicht, was für Motorsportfans schade war, denn das 4. Rennen der Saison war äußerst spannend, berichtet Andreas Friebel.
DTM-Champion René Rast meldet sich zurück. Nach 3 Siegen in 3 Rennen von Nico Müller gewann Rast in dieser Saison erstmals. Schon vor einer Woche in Spa hatte er als Erster die Ziellinie überquert, wurde aber nachträglich zurückgestuft. Auf dem Lausitzring holte sich der Audi-Pilot aber jetzt zweifelsfrei den Tagessieg, wenn auch hauchdünn. In einem spannenden Rennen mit ständigen Wechseln an der Spitze kämpfte sich Rast nach 25 Runden wieder auf Platz 1 und blieb dort auch. Aber nur knapp, denn Nico Müller hatte als Zweiter lediglich 0,089 Sekunden Rückstand. Damit verteidigte der Schweizer locker seine Gesamtführung in der DTM. Marco Wittmann landete als bester BMW-Fahrer auf Rang 3. Die Teams bleiben jetzt übrigens in der Lausitz, denn schon am kommenden Wochenende gibt es dort wieder 2 Rennen, dann aber auf einer etwas längeren Streckenvariante.
Andreas Friebel über das DTM-Rennen heute am Lausitzring. Nach den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende setzen nun die deutschen Leichtathleten ihre Saison weiter fort. Beim Meeting in Leverkusen haben aber nicht alle Meister an ihre Top-Leistungen anknüpfen können, berichtet Mara Tellmann.
Die neue deutsche Sprinthoffnung Dennis Almers rennt weiter vorne weg. Der 23-Jährige gewann die 100 Meter in 10,23 Sekunden. Zwar deutlich unter seiner Saisonbestzeit, aber wie schon bei den nationalen Titelkämpfen ließ er unter anderem den deutschen Rekordhalter Julian Reuß hinter sich. Souverän der Sieg vor leeren Rängen für Speerwerfer Johannes Vetter. Wohl auch mangels hochkarätiger Konkurrenz war die Luft ein bisschen raus beim Ex-Weltmeister. Ihm reichten 84,30 Meter. Hochzufrieden, die Stabhochspringer. Der deutsche Meister und WM-Vierte Bokanda Litabäre stellte mit 5,81 Metern eine persönliche Bestleistung auf. Er musste sich nur Weltmeister Sam Kendricks aus den USA geschlagen geben.
Wenn die Generalprobe schief geht, wird die Aufführung großartig. Wenn diese Theaterweisheit auch im Radsport gilt, dann wird die Tour de France in 2 Wochen großartig. Denn die Dauphiné-Rundfahrt, eben die Generalprobe für diese große Rundfahrt, da wollten die Radprofis eigentlich ihre Form testen, aber viele sind gestürzt und darunter auch Topfahrer. Deswegen eine gemischte Bilanz von Holger Gersker.
Eigentlich sollte diese Tour-Generalprobe 2 Wochen vor dem Start in Nizza die wichtigsten Antworten zum Kräfteverhältnis nach der langen Pause geben. Nun sind aber viele neue Fragen hinzugekommen. Wie schwer wiegen die Verletzungen, insbesondere die des Tour-Favoriten Primoz Roglic? Der Slowene war klar auf Kurs Rundfahrtsieg, bevor seine tiefen Schürfwunden einen Start auf der letzten Etappe verhinderten. Sein niederländisches Jumbo-Team wirkte überlegen, verlor aber mit dem Tour de France 3. des vergangenen Jahres Steven Kruiswijk einen ganz wichtigen Fahrer. Sein Tourstart ist fraglich. Immerhin stellten sie mit dem jungen Amerikaner Sepp Kuss den letzten Etappensieger. Ähnlich die Situation im deutschen Team Bora. Auch Emanuel Buchmann war in Form, kann nun aber kaum laufen. In den nächsten Tagen wird der Tour-Vierte von 2019 versuchen, sich von seinen schweren Prellungen zu erholen. Trainieren kann er nicht. Wenn es klappt mit dem Tourstart, dann sicher zumindest am Anfang nicht in optimaler Verfassung. Das gilt auch für das Staraufgebot des Teams Ineos mit den Toursiegern der vergangenen 3 Jahre, es sei denn, sie haben geblufft. So feierte mit dem Kolumbianer Daniel Martinez, ein Außenseiter, den Dauphiné-Gesamtsieg. Stark auch der Auftritt des erst 23-jährigen Lennart Kemna mit einem Etappensieg und Rang 8 in der Gesamtwertung. Ein Fragezeichen letztlich auch hinter der Organisation. Viele Sportler machten die schlechte Straße für den Massensturz auf Etappe 4 verantwortlich und bestreikten die ersten 10 Kilometer des letzten Teilstücks.
Ein Bericht von Holger Gerska und mehr zu den diversen Stürzen und was das für die Tour de France bedeutet, dann noch gleich in Sport am Sonntag um 19.10 Uhr.
Vielen Dank, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Noch ein Hinweis auf unseren Kommentar nach 19.05 Uhr. Da geht es dann auch noch einmal um die Entwicklung in Belarus und das Festhalten an der Macht von Präsident Lukaschenko. Ich bin Petra Intzminger, danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.